Der Eintritt in ein Kloster bedeutete den Abschied von der Welt, und zwar für immer. Dicke Mauern schlossen die Ordensleute von der Außenwelt ab. Die Klausur, das Leben in einem abgetrennten Bereich, zu dem die Besucher keinen Zutritt hatten, wurden bei Nonnen strenger gehandhabt als bei den Mönchen. Bis auf seltene Besuche von Angehörigen, mit denen sich die Klosterfrauen durch ein Sprechgitter verständigten, blieb die Welt mit ihren Lockungen und Versuchungen, Sorgen und Nöten draußen. Nichts sollte die Nonnen von ihrer Hingabe an Gott ablenken. Nur der Beichtvater und der Klostervisitator, der den Konvent im Auftrag der Ordensleitung oder des zuständigen Bischofs beriet, aber auch überprüfte, durften die Klausur betreten. Verlassen durften die Nonnen die Klausur nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung der Ordensoberen. Bis weit in den Sommer hinein war es kalt in diesen Festungen der Frömmigkeit. Fasten und strenge Schweigegebote sowie Bußübungen und Selbstgeißelungen, man nannte sie Disziplin, dienten der Abtötung des Leibes, so dass sich die Seele ganz auf Gott konzentrieren konnte. Für den Lebensunterhalt war gesorgt, persönlicher Besitz durch das Armutsgelübde ausgeschlossen. Nichts zählte außer Gott und seiner Gnade. Dem Gebet einer Braut Gottes schrieb man besondere Kraft zu. Für die Familie war es eine Ehre, eine Tochter oder Schwester in einem angesehenen Konvent unterzubringen. Die Nonnen konnten meist lesen und schreiben und etwas Latein. Die grobe Arbeit in Haus und Landwirtschaft besorgten Laienschwestern und Mägde, die aus dem Volk stammten. Eine Arbeitsteilung, wie sie dem Ständedenken der mittelalterlichen Gesellschaft entsprach. Doch auch der Dienst der Chorfrauen war hart. Ihnen oblag es, die Stundengebete zu zelebrieren. Psalmen und Gebete, Hymnen und Lesungen, die in einem festgelegten Turnus dem Kirchenjahr und den Heiligenfesten folgten. 8-mal, tagsüber und nachts, mehrere Stunden insgesamt. Jahr ein, Jahr aus gab es keine Nacht, in der die Schwestern länger als ein paar Stunden schlafen konnten. Die Chorgebete begannen gegen 2 Uhr mit dem Nachtgottesdienst, auch Mette genannt, die bis zu 2 Stunden dauern konnte. Die Komplett und die darauf folgende Gewissenserforschung schlossen den Tag dann ab. Dazwischen Gebet und Arbeit, ora et labora.
Tja, das ist ja irgendwie ziemlich weit von diesen skandalösen Weibern entfernt. Also ich muss sagen, ich bin da schon ein bisschen verblüfft, gell? Also erst wenn man halt die Bücher, die du vorher geschrieben hast, das sind so die Frauen, die so auch ein bisschen aus den gesellschaftlichen Konventionen raus sind und die eben auch angegriffen haben oder ja, mit mehr oder weniger guten Folgen für sie.
Ja.
Das ist irgendwie so naheliegend, dass man denkt, oh ja, interessant. Und wie gingen jetzt dieser Weg von diesen skandalträchtigen Frauen eben zu diesen frommen Frauen, zu diesem ganz anderen Leben, diesem eingeschlossenen Leben?
Also die Initialzündung war im Grunde ein Vortrag, den ich vor einigen Jahren gehört habe. Da wurde ein Klosterskandal erwähnt, der den Ausschlag gegeben hat, um 2 Konvente zusammenzulegen, also politisch nutzbar gemacht. Und da habe ich mir gedacht, die Frau, die hätte doch ganz gut in die verlorenen Töchter oder zu den provokanten Weibsbildern gepasst. Und fand es eigentlich sehr schade, dass ich so spät von ihr erfahren habe. Und dann sind mir die Klosterthemen aber so nach und nach wirklich vor, ja, ich sag mal, vor die Füße gepurzelt. Also Ausstellungen, Bücher, immer wieder neue Themen, Vorträge. Und dann hat sich so langsam in meinem Kopf verfestigt, ich könnte eigentlich ein Buch über Klosterfrauen schreiben. Ich muss dazu sagen, ich bin katholisch erzogen worden und mich hat das Klosterdasein schon sehr fasziniert. Also im Kindergarten, da gab es Schwestern und dann manchmal kam eine Klosterfrau zu Besuch. Also ich bin in den 50er Jahren aufgewachsen, da war es noch etwas häufiger, dass Frauen ins Kloster gingen. Und das war halt toll, diese Trachten. Und die waren auch irgendwie heilig. Und später fand ich das dann faszinierend, dieses Zusammenleben dieser Frauengemeinschaft. Ja, so gewissermaßen in der Isolation. Ich fand es eine sehr exotische Lebensweise. Da kommt auch heute noch ein bisschen was rüber. Ich bin ein paar Mal, hab ich Kloster auf Zeit gemacht. Also die Ausstrahlung ist irgendwie noch da. Und das hat mich halt alles sehr fasziniert. Dem wollte ich mal nachgehen. Und zwar halt nicht von den Anfängen, aber ja, doch schon vom Mittelalter her.
Du hast jetzt ein bisschen erzählt, was dich fasziniert hat. Und ich habe gerade gedacht, was hat dir das jetzt persönlich bedeutet? Also was, kannst du das irgendwie formulieren? Was?
Das ist eine gute Frage, auf die ich wahrscheinlich eine schlechte Antwort habe. Mhm. Es ist ja so, mir ist im Lauf des Erwachsenenlebens mein Glaube abhanden gekommen und ich habe ihn auch nicht wieder gefunden, was ich sehr, sehr bedauere jetzt, also noch mehr als vor dem Buch. Aber mich hat einfach brennend interessiert, wie diese Frauen gelebt haben, was sie bewegt hat, wie sie gedacht und gefühlt haben. Ich wollte sie aus ihrer Zeit heraus verstehen, wie sie dieses ganz andere Leben, also auch mit verschiedenen Frömmigkeitsformen, wie sie das gelebt haben. Und mir war es eigentlich zunächst fast egal, ob das auch andere interessiert, aber ich gehe mal davon aus, es wird so sein.
Also wenn ich an Kloster denke, dann kommen mir verschiedene Vorstellungen, die hier auch irgendwie angeklungen sind. Ich merke, ich gehe da schon rein.
Ja, ja.
Das eine ist dieses Abgeschlossensein, das aber auch eine gewisse Geborgenheit bietet vor den Anforderungen der Welt.
Ja.
Also auch die man hat auch als Ehefrau.
Ja, ja. Die,
Und als Mensch, der in der Welt steht, also einmal so eine Art Geborgenheit und auf der anderen Seite aber auch eine totale Ausrichtung auf etwas, das mir einen Fokus und einen Anker gibt. Also diese leuchtende Gestalt eines göttlichen Wesens, auf das ich mich konzentrieren kann. Und da hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, bei dem, was du vorgelesen hast, dass da eben auch dieses Weibliche drin war, nämlich, dass von diesen Frauen erwartet wurde, dass sie mit diesem Jesus wirklich verheiratet sind, wie eine richtige Frau, nämlich völlig auf ihn konzentriert und völlig im Dienste an ihn aufgehend und auch nichts anderes erlaubt kriegen. Also auch dieses, dass sie nicht rausgehen dürfen. Das scheint bei den Männern ein bisschen anders gewesen zu sein, so wie du das formuliert hast.
Ja, das stimmt. Also die frühen benediktinischen Orden, das war auch so, dass die Männer in der Klausur gelebt haben. Aber dann kamen so im Hochmittelalter die Bettelorden, die Franziskaner und die Dominikaner. Und die gingen raus und haben gepredigt, haben Kranke gepflegt, haben gelehrt. Und die Klostermänner, sage ich jetzt mal, die haben immer den Zugang gehabt zu universitärer Bildung und konnten sich auf diese Weise, also auf eine theologische Weise Gott nähern. Das war ja Frauen verschlossen und denen blieb dann mehr so der emotionale Zugang und so kam es. Die hatten dann später, als die Mystik aufkam, war ihre große Zeit.
Du hast jetzt aber nicht eine berühmte Mystikerin zum zigsten Mal aufgelegt, Hildegard von Bingen, die alle kennen, sondern du hast dich auf eher unbekannte Frauen konzentriert.
Ja, das stimmt. Also mir ging es darum, Frauen aus der Region behandeln, also bekannter auch zu machen. Die wenigsten von denen sind anderen Leuten als Kirchenhistorikerinnen bekannt. Und das macht ihr Leben aber nicht langweiliger. Also das ist genauso spannend, wie die eben ihr Klosterdasein gelebt haben.
Und ist es auch so, du hast kurz angerissen, so die Entwicklung von der Frömmigkeit oder auch von der, sagen wir mal, Stellung einer Nonne, das kann man wahrscheinlich an diesen einzelnen Geschichten auch so ein bisschen ablesen, vermute ich.
Das hoffe ich sehr, weil ich fange beim Mittelalter an, also das ist mit drei Mystikerinnen vertreten und dann geht's weiter in der frühen Neuzeit, da gab es die Kämpfe um die sogenannte Observanz, also da ging es darum, die Orden zu reformieren in dem Sinn, dass die sich wieder auf die alten Klosterregeln von Armut, Keuschheit und Gehorsam konzentrieren. Und das war nicht allen Klöstern und nicht allen Konventen recht. Da gab es also Kämpfe drum. Dann gab es ja die Reformation, die einen großen Einschnitt gebracht hat. wo dann Klöster aufgelöst worden sind und manche Klöster um ihren Bestand gekämpft haben. Und dann kam der 30-jährige Krieg, da wurde es noch schlimmer. Und schließlich die Aufklärung, wo dann die Klöster wirklich unter Beschuss standen, weil die klugen Aufklärer hielten das für abergläubisch und unproduktiv und zeitverschwendend und volksverdummend. Und schließlich wurden dann im frühen 19. Jahrhundert die Klöster ganz aufgelöst. Und damit endet dann auch mein Buch.